Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mehr als Hartz IV für Kinder. Wir befassen uns heute mit dem neuen Starke-Familien-Gesetz hier im Marktplatz. Am Mikrofon ist Jan Tengeler. Herzlich willkommen. Rund 13 Millionen Kinder gibt es in Deutschland. Knapp 2 Millionen davon befinden sich in einer sogenannten Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft. Die Zahl der Kinder, die an der Armutsgrenze lebt, wird als doppelt so hoch eingeschätzt. Dagegen soll etwas getan werden, soll mehr unternommen werden. Die Bundesregierung hat das starke Familiengesetz auf den Weg gebracht. Seit August sind die ersten Maßnahmen wirksam geworden. Anfang des kommenden Jahres folgen weitere Veränderungen. Was das neue Gesetz genau beinhaltet, für wen es gedacht ist, wie man in den Genuss der neuen Leistungen kommt und wie die Umsetzung in der Praxis aussehen kann, aussehen wird, darüber möchten wir heute sprechen. Wie immer haben wir dazu Expertinnen und Experten zu uns ins Studio eingeladen. Ich möchte hier in Köln mit der kleinen Vorstellungsrunde beginnen und mir gegenüber sitzt Anke Jürgens. Guten Morgen, Frau Jürgens.
Guten Morgen.
Sie kommen aus Düsseldorf?
Ja, ich bin vom Jobcenter Düsseldorf. Ich bin die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Das heißt, mein Thema ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vor allen Dingen auch Frauenförderung tatsächlich.
Vielen Dank für die erste kurze Vorstellung. Zu meiner Linken hier im Kölner Studio ist Marion Thewes.
Guten Morgen. Mein Name ist Marion Thewes, ich bin Mitarbeiterin der Stadt Köln im Amt für Soziales, Arbeit und Senioren und leite dort seit Mai die Abteilung für Bildung und Teilhabe und Kölnpass. Unsere Aufgabe ist es, alles, was rund um das Thema Bildung und Teilhabe anfällt, zu bearbeiten. Das ist die komplette Antragsbearbeitung, das ist die Anbieterakquise, Kooperationen schließen, die Verfahren vereinfachen. Also alles, was rund um Bildung und Teilhabe anfällt, ist in meiner Abteilung zentralisiert.
Bildung und Teilhabe, ein wichtiger Begriff, über den wir heute noch häufiger sprechen werden. Aus Hamburg ist zugeschaltet zu uns, das ist die Ulrike Katharina Kläuber. Guten Morgen, Frau Kläuber.
Ja, guten Morgen auch. Schöne Grüße aus Hamburg. Ja, ich bin eine von zwei Bildungshausleitungen des Bildungshauses Lurup hier in Hamburg und komme somit aus der Praxis. Das Bildungshaus Lurup ist eine kooperative, inklusive Bildungseinrichtung zwischen einer staatlichen Grundschule, der staatlichen Grundschule Langbackheide und der Kindertagesstätte Moorwisch mit einem Eltern-Kind-Zentrum dazu und einer Servicestelle in der Trägerschaft der Stiftung Alsterdorf. Wir haben insgesamt 500 Kinder von der 8. Lebenswoche bis Ende der 4. Klasse, die wir gemeinsam bilden und betreuen und dies im Hamburger ärmsten Gebiet des Hamburger Westens. Soweit dazu.
Vielen Dank, Frau Kläuber in Hamburg. Wir möchten nicht alleine diskutieren, sondern auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer einladen, sich einzumischen mit Ihren Fragen und Anmerkungen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
00800 4464 4464, das ist unser Hörertelefon. Wir können Sie auch gerne zurückrufen. Sie können uns eine Mail schreiben an marktplatz@deutschlandfunk.de. Auch da können Sie eine Nummer hinterlassen, wir können Sie anrufen. Und wenn Sie möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Aber schalten Sie sich gerne ein, wenn Sie zu diesem Thema etwas zu sagen haben. Und wir haben noch einen weiteren Studiogast in Berlin, der gerade eben, glaube ich, eingetroffen ist. Jetzt hören wir mal nach Berlin, da sollte Herr Holger Hofmann sitzen. Guten Morgen, Herr Hofmann, Sie haben es glücklicherweise geschafft.
Ja, ich habe es glücklicherweise geschafft. Schönen guten Morgen.
Und Sie kommen direkt vom Deutschen Kinderhilfswerk.
Ich komme vom Deutschen Kinderhilfswerk und darf ich mich an dieser Stelle gleich ein bisschen vorstellen mit unseren Anliegen.
Sie können ganz kurz sagen, Sie sind Bundesgeschäftsführer.
Ja, ich selbst bin Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. Wir sind ja eine Organisation, die nur in Berlin verortet ist, also keine Zweigstellen hat. Also insofern eher ein kleiner Verein, der aber doch eine bundesweite Wirkung entfaltet.
Soweit auch Herr Hofmann bei uns in der Runde. Vielen herzlichen Dank, bevor wir jetzt gleich einsteigen in die Diskussion. möchten wir ein paar Zahlen und ein paar wichtige Grunddaten klären. Das neue starke Familiengesetz möchte Familien mit kleinen Einkommen stärken und für faire Zukunftschancen für die Kinder schaffen. Gestaltet wurde das Gesetz vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von Ministerin Franziska Giffey sowie dem Sozialministerium, das Hubertus Heil untersteht. Und was genau geplant ist, das erläuterten die beiden in einer gemeinsamen Pressekonferenz Anfang dieses Jahres. Und da sagte Hubertus Heil:
Damen und Herren, warum heißt das starke Familiengesetz? Natürlich, weil Franziska Giffey damit angefangen hat, endlich Gesetze so zu nennen, dass Menschen sich die Namen auch merken können. Das fing mit dem guten Kita-Gesetz an. Also Politik muss verständlicher und klarer werden. Und das ist ein Grund, warum das starke Familiengesetz heißt. Der andere ist aber auch, dass wir einen prägnanten Titel brauchen, um die Menschen auf die Rechte, die sie im Sozialstaat haben, hinzuweisen.
Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und der Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. So lautet der vollständige Name für die neuen Regelungen. Zentrale Begriffe sind in diesem Zusammenhang Grundsicherung und Kinderzuschlag. Zur Grundsicherung gehören die Sozialleistungen nach dem 12. Sozialgesetzbuch und nach dem 2. Sozialgesetzbuch, auch als Hartz IV bekannt. Der Kinderzuschlag wird mit dem neuen Starke Familiengesetz reformiert. Diese Sozialleistung bekommen Familien, die sonst in die Grundsicherung rutschen würden, weil das Einkommen zwar für 2 Erwachsene reicht, nicht aber für eine Familie mit Kindern. Derzeit liegt der höchstmögliche Kinderzuschlag bei 170 Euro im Monat. Künftig, nämlich zum 1. Januar 2020, werden es bis zu 185 Euro sein. Der Kinderzuschlag wird zusätzlich zum Kindergeld gezahlt. Außerdem wird der Zugang zu dieser Leistung gelockert und andere Einnahmequellen werden künftig nicht mehr so streng mit dem Kinderzuschlag verrechnet. Das gilt zum Beispiel für Unterhaltszahlungen. Sie werden nur noch zu 45 statt zu 100% angerechnet. Und der Kinderzuschlag fällt nicht mehr schlagartig weg, wenn Eltern ein bestimmtes Einkommen erreichen. Stattdessen schmilzt er mit steigendem Einkommen ab. Neben dem Kinderzuschlag, für den formal das Bundesfamilienministerium unter Franziska Giffey zuständig ist, gibt es Veränderungen im Bereich Bildung und Teilhabe in der Verantwortung von Sozialminister Hubertus Heil. Das sind Sachleistungen an Familien mit kleinem Einkommen. Eingeführt wurden sie 2011, nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, dass die Hartz-IV-Sätze für den Bildungsbedarf der Kinder nicht ausreichen. Dazu zählen etwa die Anschaffungskosten für den Schulbesuch wie Ranzen, Stifte, Mäppchen und Hefte. Die Leistung dafür steigt von 100 auf 150 Euro. Der Eigenanteil der Eltern von 1 Euro für das Mittagessen in Schule und Kita fällt weg, ebenso der für die Schülermonatskarte. Auch Nachhilfeunterricht wird durch Bildung und Teilhabe gefördert. Besuche in Sportverein und Musikschule können ebenfalls gefördert werden. Die Kosten für alle Leistungen werden gemeinsam von den beiden Bundesministerien, den Ländern sowie den Kommunen getragen.
Ja, soweit ein paar erste Zahlen und Informationen zum neue starke Familiengesetz. Alles haben wir jetzt nicht angesprochen, ein paar Sachen haben wir angesprochen und es gibt bestimmt auch noch Klärungsbedarf. Die erste Nachfrage, die ich direkt habe, also Kinderzuschlag und Kindergeld. Das Kindergeld bekommen alle automatisch, die Kinder haben. Ja, da braucht man, glaube ich, gar nichts dafür zu tun. Aber um einen Kinderzuschlag zu erhalten, muss man dann doch was tun, Frau Jürgens. Sie nicken. Also wie bekomme ich einen Kinderzuschlag? Unter welchen Umständen?
Tatsächlich haben wir die örtlich zuständigen Familienkassen, da wo tatsächlich auch das Kindergeld herkommt, wo sie auch das Kindergeld, muss man auch beantragen, beantragt haben. Und da kann man sich hinwenden, wenn man zum Beispiel geringes Einkommen hat und kann einen Antrag stellen auf den Kinderzuschlag. Und was mir wichtig ist, dass sie eben dadurch auch einen Anspruch auf Bildung und Teilhabe gewinnen. Und das wissen eben auch ganz viele Menschen nicht, die bei uns im Jobcenter sind und dann Arbeit aufnehmen. Und da sind immer die Fragen, wie wird das weitergehen? Wie werde ich in Zukunft die Klassenfahrten bezahlen können? Und da sage ich dann immer, denken Sie an den Kinderzuschlag. Der wird Ihnen das eröffnen, dass Sie Bildung und Teilhabe bekommen können.
Und der Kinderzuschlag ist nicht automatisch daran gebunden, dass ich auch Hartz-IV-Empfänger bin. Ist das richtig?
Genau. Also da, eigentlich ist es tatsächlich so, dass sie entweder Leistungen im Jobcenter bekommen oder wenn sie sozusagen knapp rausfallen würden aus unseren Leistungen, dann haben sie die Möglichkeit als Familie mit geringem Einkommen weiterhin diese Leistung Kinderzuschlag zu beantragen. Und das wissen eben ganz viele nicht. Ganz viele Leute kennen den Kinderzuschlag nicht. Und mir ist wichtig, dass auch zum 01.01.2020 diese Änderung kommen wird, wo die Höchstgrenze aufgehoben wird. Weil viele haben das schon mal geprüft und haben gesagt, ah, kriege ich nicht. Und in Zukunft, zum 01.01. kann es tatsächlich sein, dass Leute, die das nicht bekommen haben, in Zukunft doch einen Anspruch haben werden. Und sei es, sie kriegen irgendwie 30 Euro Kinderzuschlag, das ist ja egal. Aber sie haben die ganzen Bildung und Teilhabeleistungen, über die wir noch im Einzelnen sprechen.
Also das heißt, nur um das abschließend zu verstehen, diese ganzen Grenzen, die Höchstwerte, also sagen wir mal, ich habe ein Einkommen von 20.000 Euro im Jahr und das reicht nicht, um Hartz IV zu bekommen, aber es würde zum Beispiel reichen, um 50 Euro oder um 100 Euro Kinderzuschlag zu bekommen.
Genau, so ähnlich, ja.
Zum Beispiel, ich habe jetzt die Zahl einfach nur aus der Luft gegriffen, ob das jetzt passend ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Also Kinderzuschlag, überhaupt ein Begriff, mit dem viele noch gar nicht so viel anfangen können, den sie nicht kannten und das eben eine realistische Möglichkeit ist, um das eigene Einkommen gerade mit Kindern ein bisschen aufzuwerten. Nichtsdestotrotz nochmal auch die Nachfrage, wo gehe ich genau hin, um in den Genuss von Kinderzuschlag zu kommen? Ich kann gehen zu Ihnen ins Jobcenter oder ich wende mich direkt an die Kommune, zum Beispiel an Sie, Frau Teves. Sind Sie mit Kinderzuschlag befasst?
Ja, die Wege sind sehr unterschiedlich. Also ich denke, eigentlich sollte das Jobcenter, wenn jemand kommt und möchte einen Leistungsantrag stellen und man stellt fest, das Einkommen reicht grundsätzlich aus, es ist noch ein geringerer Bedarf da, dann könnte Kinderzuschlag in Betracht kommen, dann würde das Jobcenter dorthin verweisen. Insofern glaube ich, dass der erste Ansprechpartner das Jobcenter ist. Andererseits ist es so, es können auch wohngeldberechtigte Leute, können auch Bildung und Teilhabe noch in Anspruch nehmen, also der Empfängerkreis oder der Kreis der Anspruchsberechtigten ist noch größer. Sowie Familien mit geringem Einkommen können nach einer bestimmten Einkommensüberprüfung auch in den Genuss kommen. Also insofern, eigentlich sollte jede Stelle, die Leistungen bewilligt, im Auge haben, dass wenn die eigene Leistung, über die man entscheiden würde, nicht in Betracht kommt, aber eventuell rechts oder links noch eine Leistung ist, die in Betracht kommen könnte.
Okay, das heißt, es ist für Sie, obwohl Sie für bestimmte Bereiche nur zuständig sind, trotzdem auch wichtig zu wissen, okay, was gehört grundsätzlich noch dazu zum Paket? Wo sind andere Ansprechpartner? An wen kann ich weiter verweisen?
Oft ist es eine Frage der Vorrangigkeit, ne? Also es gibt Leistungen, die sind vorrangig in Anspruch zu nehmen, bevor man zum Beispiel meine Leistung in Anspruch nehmen kann.
Kindergeld, Kinderzuschlag, das ist das eine. Da geht es wirklich einfach um Geld. Das Geld, was man dann am Ende oder am Anfang des Monats mehr oder weniger auf dem Konto hat. Das andere sind die Sachleistungen. Bildung und Teilhabe ist das große Stichwort. Wir haben da jetzt ein paar Sachen gehört, gerade eben in dem Beitrag, also Sport, Musikunterricht. Frau Teves, was genau gehört in diesen großen Bildungs- und Teilhabekatalog? Welche Leistungen fallen darunter?
Das sind im Überwiegen sind 6 Leistungen, die beantragt und bewilligt werden können. Das sind einmal eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten. Das sind Leistungen für Schulbedarfe. Das sind Leistungen für Schülerbeförderung, also Fahrkarten, die im Monat anfallen. Das kann Lernförderung sein, wenn entsprechender Lernbedarf vorliegt. Das ist die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen in der Kita, in der Kindertagespflege oder in der Schule. Und das ist vor allem der Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabe, sprich der Beitrag für Sportvereine, für Musikschule, für die Ferienfreizeit, was auch immer. Also das ist schon sehr weit aufgestellt und da können ganz viele Hilfen gewährt werden.
Wenn ich jetzt anspruchsberechtigt bin, heißt das, ich kann im Prinzip alle diese unterschiedlichen Leistungen in Anspruch nehmen? Oder gibt es dann auch Staffelungen, dass es heißt, wir können hier was gewähren, eine Unterstützung bei der Nachhilfe, aber fürs Mittagessen reicht es nicht? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, also grundsätzlich die Anspruchsberechtigung ergibt sich aufgrund des Leistungsbezuges, den ich habe. Wenn ich laufende Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Asylbewerber bei Leistungsgesetz beziehe oder halt Kinderzuschlag und Wohngeld bekomme, bin ich grundsätzlich anspruchsberechtigt auf Leistungen nach Bildung und Teilhabe. Das ist ist so. Ne? Und wenn ich im Jobcenter SGB-II-Leistungen beziehe, werde ich im Zweifel auch dann darauf hingewiesen, dass ich diese Leistung in Anspruch nehmen kann. Wenn ich Wohngeld beziehe, gibt es hoffentlich bei jeder Behörde den Hinweis darauf, mit dem Bezug von Wohngeld bist du auch berechtigt, Bildung und Teilhabe zu beantragen. Im Rahmen des Starke Familiengesetzes wurde der sogenannte Globalantrag gestellt. Das heißt, die Familie kann einen Antrag stellen, ohne tatsächlich heute schon den Bedarf der einzelnen Module in Anspruch nehmen zu wollen. Also sie kann zum Beispiel sagen, mein Kind soll in der Schule am Mittagessen teilnehmen. Dann würde erstmal nur dieser Bereich konkretisiert und auch die Leistungsgewährung überprüft. Es kann aber sein, dass sich im Laufe des Schuljahres auch noch eine Lernförderung ergibt und dass dann später gesagt wird, und jetzt möchte ich gerne auch dieses Modul noch in Anspruch für mich nehmen oder für meine Kinder.
Das heißt also, wenn sozusagen das einmal geprüft ist und Sie feststellen, ah, okay, diese Familie, dieses Kind hat einen Anspruch auf Leistung, dann ist das ganze Paket damit abgedeckt und dann heißt es vielleicht nach 2 Monaten, ach, und übrigens, jetzt brauchen wir Nachhilfe, und dann ist es sozusagen rein administrativ viel einfacher und Sie müssen nicht noch alles prüfen.
Die Lernhilfe ist insofern noch mal ein bisschen speziell, weil da die Notwendigkeit von der Schule bescheinigt werden muss. Das heißt, die Schule muss ganz klar festgestellt haben, dass die eigenen Möglichkeiten der Schule nicht ausreichen, um das vorgegebene Lernziel zu erreichen und dass deshalb eine weitere und zusätzliche Lernförderung erforderlich ist. Das ist das Einzige, wo wirklich eine Bescheinigung oder ein Grund vorliegen muss, damit diese Leistung gewährt werden kann. Bei allem anderen ist der Tatbestand, dass das Kind eine Kita, eine Kindertagespflege oder eine Schule besucht. Und dann sind die Voraussetzungen erfüllt und abhängig ist es dann eventuell noch auf den Zeitraum, in dem Leistungen gewährt werden. Also ein Wohngeldbescheid ist zeitlich befristet, genauso wie ein SGB-II-Leistungsbescheid. Und diese Zeiträume sind halt dann zu berücksichtigen.
Frau Kläuber in Hamburg, Sie sind ja Leiterin eines Bildungshauses. Wie oft sind Sie mit solchen Dingen befasst? Also mit diesen administrativen Sachverhalten, die ja für jemanden, der sich das von außen anhört, immer erstmal auch ein bisschen kompliziert wirken.
Ja, also wirklich täglich, da wir zum einen natürlich Schulkinder haben, die nicht nur Klassenreisen machen, sondern auch Mittagessen, den ganzen Tag da sind, genauso wie bei Kita-Kindern. Und das ist unser täglich Brot sozusagen, wobei wir sagen müssen, die Bundesländer haben ja auch verschiedenste Regelungen. Das ist ja nicht überall gleich geregelt. In Hamburg gibt es einen Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr auf einen Kindergartenplatz mit Mittagessen kostenfrei, egal wie das Einkommen der Eltern ist. Das wird gar nicht geprüft. Und das finde ich eigentlich natürlich eine sehr gute Eingangsvoraussetzung, weil man sich auch schon nicht von vornherein wie ein Bittsteller vorkommt, wo man hinkommt und sagt, ich brauche da noch ein Formular, das muss von Ihnen abgestempelt unterschrieben werden und so weiter. Ich glaube, das erleichtert es, dass die Kinder auch tatsächlich alle bei uns bis inklusive Mittagessen da bleiben. Egal ob Schulkind oder Kindergartenkind. Und das ist eine Vereinfachung. Und das erleichtert uns natürlich die Bürokratie ein bisschen. Dennoch ist die Frage, müssen die noch zum Essen dazu zahlen? Müssen die dafür einen Antrag ausfüllen? Und das ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Auch wie man damit umgeht, ob man die Familien, ich sag mal, ob sie sich vorkommen wie Bittsteller oder ob man sie beschämt oder ob man die Anträge öffentlich verteilt. Also da kommt das sehr drauf an, wie die Träger vor Ort mit umgehen, und da müsste es bessere Lösungen geben.
Da werden wir im Verlauf noch drüber sprechen. Bessere Lösungen, ja doch, wir bleiben jetzt doch daran
kurz. Für die Praxis, für die
Praxis. Bessere Lösung für die Praxis. Ich habe es eben schon im Eingang gefragt, Sie sind damit tagtäglich befasst. Das heißt, Sie haben aber auch ja ganz konkret mit den Damen hier vom Amt zu tun und sind im ständigen Austausch. Ist das ein dauernder Kommunikationsfluss? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir Ausflüge machen und ein Ausflug kostet jetzt 1 Euro und ich müsste jetzt diese Familie für den Euro zum Jobcenter oder was weiß ich irgendwo hinschicken, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Der Bürokratieaufwand für die Familien wie für die Einrichtung, der ist dann so, dass man schon teilweise darauf verzichtet. Und das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Und wir versuchen das in Sammelanträgen, viele Dinge bei uns zu regeln und dann den Sammelantrag vorab hinzuschicken. Zumal wir wissen, wenn wir die Anträge direkt in die entsprechenden Behörden schicken, wissen wir, dass die fristgerecht eingereicht werden. Hm. Werden die nicht fristgerecht
eingereicht? Da ist die Verbindung nach Hamburg leider mitten im Wort gekappt. Frau Kloiber in Hamburg wollte wahrscheinlich gerade sagen, dass wenn die Sachen nicht fristgerecht eingereicht werden, dann können Sie von Amts wegen gar nichts machen, weil es zu spät ist?
Es kommt darauf an, wir versuchen im Einzelfall immer eine Lösung zu finden.
Frau Thewes, aber vielleicht noch abschließendes Wort vor den Nachrichten, die in 30 Sekunden kommen, dass es überhaupt Sammelanmeldungen gibt, dass das gesammelt wird. Das ist auch so eine Neuerung vom neuen Starke Familiengesetz. Das war vorher nicht unbedingt so?
Für Köln ist es keine Neuerung. Wir haben den Spielrahmen, den wir haben, schon immer sehr, sehr großzügig ausgenutzt. Und wir mussten die Verfahren aufgrund des Starken Familiengesetzes nicht mehr anpassen, weil wir da halt schon das ausgenutzt haben.
Vielen Dank. Bis gleich.
Deutschlandfunk.
Sie hören den Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Weiter geht es mit dem Thema mehr als Hartz IV für Kinder. Wir befassen uns mit dem neuen Starke Familiengesetz, das seit August wirksam ist. Und ich möchte Ihnen noch einmal die Studiogäste vorstellen, mit denen wir gemeinsam hier diskutieren. Mir gegenüber sitzt Anke Jürgens, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt am Jobcenter in Düsseldorf. Marion Thewes ist auch hier in Köln im Studio vom Amt für Soziales, Arbeit und Senioren in Köln, unter anderem zuständig für Bildung und Teilhabe. Zugeschaltet aus Hamburg ist Ulrike Katharina Kloiber. Sie ist die Leiterin des Bildungshauses Lurup. Und in Berlin ist Holger Hofmann, der Bundesgeschäftsführer Deutsches Kinderhilfswerk. Natürlich sind auch Sie herzlich eingeladen, mit zu diskutieren und anzurufen. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer. marktplatz@deutschlandfunk.de ist die E-Mail, an die Sie sich auch gerne richten können. Es geht um das neue Starke Familiengesetz, es geht um mehr Geld und es geht vor allen Dingen um mehr Sachleistungen, die abgegolten werden, die über die Bildung und Teilhabe verarbeitet werden. Holger Hofmann in Berlin vom Deutschen Kinderhilfswerk. Bildung und Teilhabe, Sachleistungen. Was ist das aus Ihrer Sicht? Wie ist das einzuschätzen? Wirklich hilfreich für die Kinder?
Natürlich ist es hilfreich und wir erkennen auch an, dass die Bundesregierung hier, nun nachdem sie lange Jahre das eigentlich auf ihrer politischen Agenda eher vernachlässigt hat, nun doch aufs Korn nimmt und bei ja dem Gesamtpaket im Grunde aus Bildung und Teilhabe, aber auch natürlich beim Kinderzuschlag nun Verbesserung sich vornimmt. Wir haben jedoch zwei Probleme. Das eine ist, zwei Probleme mit dem Gesetz. Das eine ist, dass natürlich auch hier etwas mitgesteuert wurde, nämlich ein Freibetrag für alle Familien von 100 Euro. Na, das heißt also, auch diejenigen, die gut verdienen sind, bekommen einen Freibetrag von 100 Euro, der eigentlich gar nicht bei den Geringverdienern und auch bei den Kindern, die dann im Hartz-IV-Bezug sind, in dieser Höhe ankommt. Also insofern ist diese Gesamtumverteilung, die hier vorgenommen wird und vielleicht den Anschein hat, man tut hier etwas für die bedürftigen Kinder, entpuppt sich so ein bisschen als allgemeines Familienentlastungsgesetz. Und das sollte man wissen, wenn man über das Paket redet. Das andere jetzt aber konkret auch für uns jetzt hier wahrscheinlich eher handhabbar, ist das Thema, das, was die Vorrednerin auch schon angedeutet hat, dass es bleibt eben stigmatisierend und es bleibt eben mit einer hohen Bürokratie verbunden. Also wenn schon die Bundesregierung selbst sagt, dass sie davon ausgeht, dass, oder sagt, bisher nehmen es nur 30% in Anspruch und sie geht davon aus, dass es mit den Verbesserungen nur 35% in Anspruch nehmen werden, dann ist das natürlich auch ein Armutszeugnis, dass man sagt, ja, man schafft es nur 5 weitere Prozent der Anspruchsberechtigten hier anzusprechen und auch letztendlich diese Leistung zukommen zu lassen, das kann nicht befriedigen.
Also ein großes Thema jetzt für die nächsten 20 Minuten wieder bis zu den Nachrichten ist, wer bekommt das Geld, wie kommt das Geld oder beziehungsweise wie kommen die Sachleistungen dorthin, wo sie hin sollen? Sie haben das ja gerade eben auch schon erklärt, Frau Thewes und Frau Jürgens hier in Köln, welche Möglichkeiten es gibt. Jetzt frage ich nochmal, ganz einfache Frage, muss ich zu Ihnen kommen? Wie kann ich überhaupt mich erkundigen? Das muss ich nicht unbedingt persönlich machen, sondern es gibt verschiedene Wege. Jetzt Frau Thewes?
Ja, ich kann das für Köln gerne beantworten. Es ist ja, glaube ich, eingangs auch schon gesagt worden, dass die Möglichkeiten der Umsetzung in jeder Kommune anders sind. Und wir in Köln haben, als das Bildung- und Teilhabepaket 2011 eingeführt wurde, waren ganz viele verschiedene städtische Stellen verantwortlich für die Bewilligung und der Prüfung dieser Leistung. Und das hat zum Beispiel festgestellt, dass da Reibungsverluste waren. Und da haben wir einen Optimierungsbedarf gesehen. Deshalb haben wir zum Beispiel für Köln entschieden, seit Sommer 2017 das zu zentralisieren und das wirklich dann in meiner Abteilung zu bündeln und haben dadurch ganz große Vorteile erwirken können, was sich unter anderem auch darin halt widerspiegelt, dass wir die Bewilligungszahlen von 2014 bis 2018 mehr als vervierfachen konnten. Und das ist ein ganz großartiges Ergebnis. Die Wege, wie bekommt jemand die Bildung und Teilhabeleistungen, sind sehr unterschiedlich. Wir versuchen es so einfach wie möglich zu gestalten. Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen wollen. Wenn Sie zum Beispiel Ihr Kind in der Kita oder in der Schule haben und es soll an dem gemeinschaftlichen Mittagessen teilnehmen, ist der Weg in der Regel der, dass es dort ein Sammelverfahren gibt. Und da müssen die Eltern ihren Leistungsbescheid bei der Leitung abgeben. Das Kind wird dann in einer Liste erfasst und diese Liste wird uns zugesandt zur Abrechnung. Also die Leistung wird dann direkt mit dem Caterer oder mit dem Anbieter abgerechnet. Bei zum Beispiel der Lernförderung ist es anders. Dort benötigen wir den Antrag, wir benötigen den Nachweis der Schule, dass halt alle Voraussetzungen vorliegen. Da ist es dann so, dass die Eltern sehr gerne zu uns kommen können. Wir haben reguläre Öffnungszeiten, wo wir auch beraten. Sie müssen es aber nicht. Sie können den Antrag auch online ausfüllen und die entsprechenden Nachweise zusenden. Also insofern jeder so, wie er mag. Wir stehen auch persönlich bereit.
Also die Möglichkeit, das Ganze online zu tun, ist theoretisch da. In der Praxis wird es vermutlich aber nicht ganz so leicht, denn ja, es sind verschiedene Anträge. Man muss allerlei Nachweise auch immer wieder anbringen. Ich habe Frau Kläuber in Hamburg an Sie die Frage, wie oft haben Sie denn den Eindruck, ist den Eltern von den Kindern, die jetzt bezugsberechtigt sind, überhaupt das alles klar? Und wie kommen die damit klar mit diesen ganzen, ja, also doch auch zu Teil komplizierten Vorgängen?
Also ich hätte jetzt gesagt, wir sorgen dafür, dass Ihnen das klar ist. Weil wir ja, wir gucken, welche Kinder sind im Ganztag angemeldet, welche nicht. Und wir fragen bei den Eltern, wir sind da sehr proaktiv und fragen bei den Eltern nach, möglichst natürlich einzeln, warum ihr Kind am Tag nicht angemeldet ist oder welche Ängste oder Sorgen sie da haben. Wir klären schon bei Voreinschulung auf. Also wir sind da sehr aktiv dran, die Eltern auch darüber aufzuklären. Wir helfen bei der Antragsausfüllung. Das kann nicht jede Schule leisten, das kann nicht jede Kita so leisten. Und da geht das schon. Wir haben sprachliche Probleme. Wir können uns nicht mit den Leuten unterhalten, geschweige denn diese ganzen Anträge ausfüllen. Da ist sehr viel in der Praxis, wo sehr, sehr hoher Beratungsbedarf ist und auch ganz konkret immer wieder. Und dann muss das auch immer wieder nachgewiesen werden und die Fristen eingehalten werden. Das ist alles noch irre viel.
Aber das heißt auch, Sie können das nicht immer leisten, weil Sie dazu nicht die Kapazitäten haben. Sie könnten jemanden gebrauchen, der vielleicht sozusagen als Schnittstelle zwischen den Antragsberechtigten, zwischen den Kindern bzw. deren Eltern und dem Amt noch fungiert. Höre ich das so raus?
Das ist bei den allermeisten Schulen und der Kitas, es ist mit Sicherheit richtig. Vor allen Dingen brauchen sie die Leute vor Ort. Die können nicht einfach zum Jobcenter, der ist nicht bei uns mehr vor Ort. Die sind ja auch zusammengefasst worden. Da kann man nicht mal eben vorbeigehen. Wir haben das tatsächlich, weil wir eine Servicestelle haben und haben uns Kooperationspartner gesucht, die diese Beratung auch noch zusätzlich machen können, wenn wir es nicht leisten können. Und die sind im Haus und damit geht es uns besonders gut, muss man sagen. Aber es ist ganz klar, solange wie dieses Verfahren überhaupt so ist, müssen eigentlich Leute vor Ort sein, die entweder geschult sind oder die eben unterstützend dort vor Ort eingreifen. Zumindest immer so zum Schuljahres- und Kita-Jahresanfang.
Wie sind Ihre Erfahrungen jetzt von Amtsseite? Wie sehr, Frau Jürgens, haben Sie den Eindruck, dass es wirklich ankommt, die Leistungen, die Sie haben, das Geld, was Sie auch zur Verfügung haben, dass es wirklich ankommt? Wie sehr wünschen Sie sich manchmal, dass Sie noch näher rankommen, wenn Sie jetzt zum Beispiel selber einfach klar haben, Sie sitzen jetzt in Düsseldorf und haben Ihren Amtsbereich? Ja, wie oft wünschten Sie sich das, dass es da noch mehr Brückenschlag gibt?
Genau. Also tatsächlich ist es so, in Düsseldorf ist es so, dass relativ viele Leute das nutzen und auch kennen. Vor allen Dingen, dass sie die Mittagsverpflegung kennen. Die ist vielen bekannt. Und wichtig ist mir jetzt hier auch an der Stelle nochmal, der Eigenanteil für die Mittagsverpflegung ist jetzt ganz weggefallen. Früher mussten die Eltern 16 Euro zuzahlen. Eigenanteil, der ist jetzt ganz weg. Das ist nochmal wichtig. Das ist eine wichtige Neuerung. Das wissen noch nicht alle. So, dass das ist. Die Kitas und die Schulen beraten dazu und sagen auch, ja, das wird jetzt so sein. Aber bei uns im Jobcenter Düsseldorf ist es so, die Leute können zu uns kommen und werden zur Bildung und Teilhabe beraten, weil wir ein eigenes Büro haben für die Vorsprachen. Das heißt, mein Kollege hilft dann auch beim Antragsausfüllen und sagt dann, so kann man es machen, so kann man es machen. Und berät auch tatsächlich zu weiteren Leistungen, weil es gibt viele Dinge, die nicht bekannt sind, vor allen Dingen im Kindergarten nicht bekannt sind. Also zum Beispiel die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. Wir haben mittlerweile eine Pauschale von 180 Euro im Jahr, 15 Euro im Monat. Und da ist vielen nicht klar, dass man das auch schon im Kindergarten nehmen kann für Babyschwimmen, für Eltern-Kind-Touren. Und da ist in meinen Infoveranstaltungen oftmals ein großes Aha, weil ich berate in Infoveranstaltungen als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt eben Familien. Und die sagen dann oft, das wusste ich nicht. Gut, dass Sie das sagen. Ne? Ach so, Kinder schwimmen auch? Ja, Kinder schwimmen auch. Ach so, okay. Und eben auch diese eintägigen und mehrtägigen Ausflüge im Kindergarten, die kommen nämlich auch vor, dass die mal Eislaufen gehen oder dass die mal irgendwie in einen Freizeitpark fahren. Und dann gibt man mal 8 Euro ab, mal 5 und das läppert sich. Ne? Auch gerade, wenn das Familien sind mit nicht nur einem Kind. Und da ist mir wichtig, dass die Leute das wissen und kennen, weil das wird sehr, sehr wenig genutzt. Da würde ich mir echt wünschen, viel mehr irgendwie, deswegen bin ich auch im Radio und werde nicht müde, das zu sagen. Ja?
Also ganz konkret, mein Sohn, unsere Kinder sind im Turnverein, wir haben nicht so viel Geld und es gibt für jedes Kind theoretisch 15 Euro im Monat dazu, genau, um diesen Turnverein zu finanzieren. Korrekt. Oder um Musikinstrument oder Musikunterricht zu finanzieren, zum Beispiel.
Genau, ganz genau.
Ja, soweit zur Theorie. Jetzt muss ich doch mal eingreifen.
Ja, Frau Klobern.
Dann habe ich die 15 Euro für den Beitrag, aber ich habe davon, ich nehme jetzt mal Fußballverein, weil das ist das Gängigste wahrscheinlich ist. Dann habe ich aber noch lange keine Fußballschuhe und ich habe noch keine Sportsachen. Und wenn ich ein normales Paar Fußballschuhe kostet 40 Euro, ich gehe jetzt nicht vom Luxus aus. Und noch was ich nebenbei brauche. Und dann habe ich am Wochenende ein Turnier und dies und das und jenes. Und dann gibt es vielleicht da auch nochmal eine Bratwurst und was zu trinken und was man alles so hat. Oder man muss hinfahren. Diese Kosten, das sind noch so Begleitkosten. Auf denen bleiben die Eltern großenteils sitzen. Da zum Beispiel, ich habe jetzt nämlich mal geguckt, unser Sportverein hatte früher einen Sponsor, der hatte nochmal Trikots und so. Die gibt es jetzt nicht mehr. Der Sponsor ist abgesprungen. Und auf diesen Kosten bleiben die Eltern zusätzlich sitzen. Und das ist ein Hinderungsgrund. Die Kinder wachsen. Ich brauche mindestens 2 Paar Fußballschuhe im Jahr. Dann brauche ich noch Hallenschuhe. Das ist noch überher. Mir fehlt die Berechnung, was ein Kind dann tatsächlich dafür braucht, für so einen Sportverein. Ich nehme es nur als Beispiel.
Ja, also einerseits stellen wir fest, es gibt eine Unterstützung, ja, und ja, in dem Fall sind es jetzt mal für den Sportverein 15 Euro im Monat. Andererseits ist klar, dass je nachdem, was man macht, 15 Euro nicht genug sind. So,
absolut.
Das ist, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das überhaupt gewünscht ist, dass es genug sein soll. Und es gibt bestimmt Familien, wo es eben tatsächlich einfach nicht reicht, aber ja, Sie schütteln den Kopf und Sie nicken dazu. Frau Teves, Sie sind wahrscheinlich damit konfrontiert. Sind Sie damit konfrontiert, dass Leute sagen, toll, dass es das gibt, aber es reicht doch nicht?
Jein, also es gibt sehr viele, die diese Möglichkeit überhaupt noch nicht kennen. Das heißt, sie nehmen es gar nicht wahr. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kann es natürlich sehr knapp sein. Es kann vor allem auch dann knapp sein, wenn ich mein Kind gerne nicht nur sportlich fördern möchte, sondern vielleicht auch noch musikalisch. Das heißt, es käme dann vielleicht noch ein Beitrag für den Musikverein dazu. Das starke Familiengesetz hat aber hier auch eine kleine Änderung gebracht. Und ich glaube, das müssen wir erst noch lernen, damit umzugehen. Denn zu den Beiträgen können auch noch tatsächliche Aufwendungen übernommen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Aktivität stehen und über die Regelleistungen nicht abgedeckt sind. Das ist eine sehr weit gefasste Formulierung, aber das könnte bedeuten, dass zum Beispiel die Fußballschule Schuhe, wenn sie denn erforderlich sind, bis zu dem Höchstbetrag von 180 Euro im Jahr mit übernommen werden könnten.
Ich denke, das ist vielleicht auch ein Grundproblem, wo man nochmal sehen muss, dass es einfach eine sehr breite Landschaft gibt. Wir haben Kommunen, die sich bemühen, die Informationsveranstaltungen machen, die auch bereit sind, mal ein Auge zuzudrücken, auch im Nachhinein mal was zu gewähren, was jetzt auch mit dem neuen Gesetz tatsächlich auch möglich ist. Und wir haben auf der anderen Seite aber natürlich viele Kommunen und auch viele Einrichtungen, die noch gar nicht damit arbeiten und entsprechend natürlich auch die Familien gar nicht informieren oder sachgerecht informieren können. Und das ist wirklich das große Problem. Wenn ich noch ein Beispiel geben darf, wir haben auch Kommunen, die mittlerweile versuchen, das in einen Kinderpass zu bringen. Also zu sagen, wir machen es gar nicht mehr über Anträge, sondern wir gehen über eine Art Checkkarte, die Kinder zur Verfügung gestellt bekommen. Und mit dieser Karte können sie sozusagen überall dort, wo sie es brauchen, dieses Bildungs- und Teilpaket in Anspruch nehmen. Das ist natürlich sehr zukunftsweisend und zeigt aber auch die große Herausforderung, dass sehr viel möglich ist, dass es aber natürlich auch vor Ort darauf ankommt, dass viele zusammenarbeiten und sich engagieren. Und da muss man sich fragen, ob es eigentlich richtig angelegt ist, das Gesetz, wenn es so sehr darauf ankommt, wie es vor Ort ausgelegt wird.
Ja, gut, das ist vielleicht eine Frage, die wir zum Ende nochmal dann abschließend diskutieren können. Das, aber andererseits, es ist ausgelegt, die Freiheit, die Sie ja haben, das hatten Sie im Vorgespräch erwähnt, Frau Tewes, die schätzen Sie eigentlich sehr. Sie haben jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, nach den eigenen Erfahrungen auch vorzugehen und müssen nicht jeden kleinen Schritt, den Sie machen, mit dem Gesetzgeber oder mit dem Bund abstimmen.
Das ist eine ganz große Chance auf jeden Fall. Wir haben sehr großen Gestaltungsspielraum und können auf die örtlichen Gegebenheiten eingehen. Und das ist für uns ein Gewinn. Vor allem, wenn man sonst Behörde ist, kennt man das ja eher nicht, weil die Gesetze einen sehr einschränken in der Umsetzung von Gesetzen. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall.
Noch einmal die Frage jetzt, wo soll eigentlich das Geld ankommen? Frau Kläuber in Hamburg, Sie hatten eben schon durchblicken lassen, bei Ihnen gibt es viele Kinder mit Migrationshintergrund und die Kommunikation ist oft ein Problem.
Ja, wir haben zwischen 85%, so um die 85% mit Migrationshintergrund. Da ist die Kommunikation ein Problem, überhaupt mit Verwaltung, mit all diesen Anträgen, die die Familien noch obendrein haben, überhaupt klarzukommen, das ist sehr, sehr schwierig und fast unmöglich. Also da kann man nur gegensetzen mit guter Beratung, mit Migrationsberatung, mit Dolmetschern. Also man muss bei uns wirklich jeden Tag damit kämpfen. Und das ist eigentlich für uns alles das sehr schwierig und immer noch kompliziert.
Wir haben eine Hörerin aus Hannover, Frau Hussein, hat angerufen. Hören Sie mich?
Ja.
Guten Tag, Frau Hussein.
Guten Tag.
Schön, dass Sie sich melden. Was möchten Sie beitragen in die Runde? Welche Frage haben Sie?
Und zwar hätte ich mal eine Frage. Es geht wegen meinem Sohn. Ich habe 5 Kinder. Ich kriege Kindergeldzuschlag. Und mein Sohn möchte gerne nebenbei noch was dazu verdienen. Und da wollte ich fragen, ob das mit dem Kindergeldzuschlag, ob das ganz ausfällt oder nur zur Hälfte.
So, Kindergeldzuschlag fällt weg, wenn der Sohn was dazu verdient. Ob wir das jetzt im Detail klären können, weiß ich nicht. Aber ich gucke mal gerade grundsätzlich. Ja, Frau Jürgens aus Jobcenter Düsseldorf, bitteschön.
Hallo, Frau Hussein.
Hallo.
Es ist tatsächlich so, dass das Kindeseinkommen jetzt tatsächlich weniger angerechnet wird. Aber es ist immer schwierig, wenn man nicht weiß, wie viel wird Ihr Sohn dazu verdienen, ne? Wie hoch ist das? Und da gibt es tatsächlich mittlerweile auch im Internet den Kids-Lotsen, also Kinderzuschlagslotse, wo Sie mal eingeben könnten, was Ihr Sohn in Zukunft verdienen wird und ob sich das auf den Kinderzuschlag auswirkt. Sie können natürlich auch zur Familienkasse gehen und einfach mal nachfragen, weil das ist natürlich eine Einzelberechnung, die kann ich hier nicht vornehmen. Aber das würde ich tun an Ihrer Stelle, weil dann sind Sie einfach auf der sicheren Seite.
Also okay. Das heißt, die kleine Lösung ist erstmal im Internet zu gucken und erstmal überhaupt zu sehen und sich zu orientieren.
Ja. Okay.
Ja?
Eine Kids-Lotse heißt das tatsächlich. Der ist relativ neu.
Ne? Ja, dann gucke ich mal rein.
Genau.
Wo muss Frau Hussein hin?
Ich glaube, das haben wir verlinkt auf der Seite. Sie können aber auch einfach tatsächlich, wenn Sie bei Google einfach eingeben, Kids, K-I-Z, Lotse, ne, Kinderzuschlagslotse, dann finden Sie den auch.
Alles okay, klar. Dann gucke ich mal da rein.
Ja?
Ja,
okay. Super.
Ja, viel Erfolg, danke. Frau Hussein, danke. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Wir reden über das neue starke Familiengesetz hier im Deutschlandfunk und haben darüber gesprochen, welche Neuerungen es gibt und darüber, dass es zum Teil kompliziert ist, dass es viele Möglichkeiten gibt. Immer noch die Frage, wie kommen die vielen Möglichkeiten, die es gibt, tatsächlich auch zu denen, die es brauchen. Da gibt es immer noch ja, den einen oder anderen Kommunikationshürde, die zu übersteigen ist. Ich wollte noch mal auf ein konkretes Beispiel zu sprechen kommen. Wir hatten eben schon mal die Fußballschuhe. Jetzt reden wir mal über den Schulranzen. Es gibt einen Schulranzenzuschlag von 150 Euro mittlerweile. Frau Kläuber in Hamburg, damit sind Sie befasst. Ist das eine realistische Zahl?
Nee, sie, neben meinem Job bin ich ja auch Mutter von 4 Kindern. Und wenn ich mein Kind heute einschulen würde, dann, ich habe das nämlich mal überschlagen und da geht es nicht um Luxus, sondern um Standard, da würde ich insgesamt 400 Euro ausgeben. Und zwar würde ich einen Markenschulranzen kaufen, A, weil er länger hält, B, weil das Kind dann nicht gemobbt werden würde, denn das wird unterschätzt. Eine Sporttasche, ein, im Hessen sagt man Mäppchen, hier sagt man eine Federtasche. Dazu kommen Sportschuhe, Sporthose, sonstiges Schulmaterial, die Liste, die man von der Lehrerin kriegt. Das sind bei 350 Euro sind wir dann insgesamt. Dann kommt die Einschulung mit der Schultüte. Da habe ich mal 50 Euro mit der Schultüte und Inhalt veranschlagt. Dann bin ich bei 400 Euro. So. Und das ist natürlich von den 150 Euro, die man vielleicht oder 100 erst am Anfang und 50 später bekommen könnte, weit von dem entfernt. Ich kann es natürlich erheblich billiger gestalten. Wenn ich das täte, erstens würde der Ranzen nicht lange halten und zweitens gibt es diese ganzen Soft Skills, die in diesen Bürokratien vernachlässigt werden, wie das Kinder tatsächlich sofort erkennbar sind als, aha, das sind die Armen, als tatsächlich die Loser. Das ist so ein hartes Pflaster teilweise in den Schulen. Das können sich viele von außen gar nicht vorstellen. Also ich würde als Mutter alles dran geben, damit mein Kind, es muss kein Influencer, kein Trendsetter sein, aber damit mein Kind alles hat, was jedes andere Kind auch hat. Das heißt, ich würde von woanders mein ganzes Geld zusammenziehen und dem Kind versuchen, einen guten Start zu liefern. Meistens ist auch so, dass die Kinder bei der Einschulung nochmal ein schickes Hemd oder irgend sowas haben. Wenn ich das nicht habe, ist mein Kind von vornherein an den Rand gedrängt. Will ich das nicht, muss ich vom Rest der Familie, von den anderen Modanten, muss ich alles Geld zusammenziehen. Und so beschreiben mir das auch Eltern und so sieht es tatsächlich vor Ort aus.
Also Stichpunkt Stigmatisierung, Herr Hofmann, in Berlin. Das, worüber man jetzt nicht sprechen kann, wenn es darum geht, wie das, wo genau welche Leistung abgerufen werden kann. Aber ja, wie ist Ihr Eindruck vom Deutschen Kinderhilfswerk, dieses Problem, was schwer zu greifen ist, aber doch so ein großes Thema ist, wie Frau Kläuber das gerade gesagt hat?
Ja, ich meine, es ist ja so, dass wenn wir sagen, Kinderarmut, wo haben wir das denn hier überhaupt in Deutschland? Das ist doch vielleicht etwas, was in andere Länder gehört. Hier muss doch niemand hungern, ja. Ne? Und die andere Seite ist aber, und das wissen wir alle, dass es eine rein materielle Armut gibt und darüber hinaus eben eine damit verknüpfte soziale Armut. Und das hat schon gravierende Auswirkungen. Das wurde ja auch gerade schon deutlich beim Schulranzen. Ich mache einfach nochmal ein anderes Beispiel. Es ist einfach mittlerweile Usus, wenn man zu einem Kindergeburtstag geht, dass man ein Geschenk mitbringt. Und es ist auch mittlerweile Usus, wenn man selber einen Kindergeburtstag ausrichtet, dass man dann nicht einfach zum Fußballspielen auf der Wiese einlädt, sondern eher ins Schwimmbad oder zu Hause etwas veranstaltet. Und das Ganze muss dann auch entsprechend ausgestattet sein. Und wenn man das nicht kann, dann wird man entweder erst gar nicht eingeladen oder nicht mehr eingeladen, nachdem man das erste Mal kein Geschenk mitgebracht hat. Oder diese Kinder sagen, ich mag meine Schulkameraden gar nicht einladen, weil das ist mir peinlich. Und ja, ähnlich wie auch mit diesem Sportlehrgängen. Es ist oft nicht so, dass man vielleicht doch noch ein paar Sportklamotten zusammenkratzen würde. Aber die Eltern sagen dann, ja, also das ist dann die paar Euros für die Getränke und so weiter, die dann auch noch dazukommen. Oder die Bratwurst, die angesprochene, die habe ich nicht. Und die Kinder sagen, nee, mit den Klamotten mag ich mich dort nicht zeigen. Das kann man natürlich hinterfragen, ob das immer die gesunde Haltung ist. Aber Fakt ist, es spielt eine große Rolle im Alltag dieser Familien.
Ja, zwischen Stigmatisierung und Bildung und Teilhabe. Es geht heute im Marktplatz um das neue starke Familien. Gesetz, worüber wir diskutieren, das gerade eben war, Herr Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, 00800 446 444 ist unsere Telefonnummer, marktplatz@deutschlandfunk.de. Sie können nach wie vor anrufen oder uns eine E-Mail schreiben, und gleich nach den Nachrichten, nach den 11 Uhr Nachrichten, diskutieren wir weiter, und dann kommt auch Thomas Meinert ins Studio und wird einige der vielen Mails und Anrufe zusammenfassen. Bis gleich.
Deutschlandfunk Marktplatz.
Familien mit kleinen Einkommen stärken und faire Zukunftschancen für Kinder schaffen, das sind die Ziele des neuen starken Familiengesetzes, das seit Anfang August in Kraft getreten ist. Es geht um Bildungs- und Teilhabe, und es geht auch um ein höheren Kinderzuschlag. Wir haben jetzt in der letzten Stunde gemeinsam diskutiert, ungefähr versucht zu erklären, welche neuen Maßnahmen tatsächlich es gibt und wo man diese Maßnahmen einfordern kann, und auch schon den ein oder anderen Haken besprochen und gesagt, ja, wie kompliziert, aber auch doch, wie vielleicht machbar es ist. Und jetzt ist der Thomas Meinhardt zu uns ins Studio gekommen, der Anfragen von außen von Hörerinnen und Hörern zusammenfasst. Herzlich willkommen, ja, Thomas.
Zusammengefasst kann man sagen, es kommt immer noch sehr, sehr viel Kritik an der Bürokratie, an der Beantragung, aber auch so grundsätzliche Fragen, die manche Menschen betroffen haben, heute nicht mehr betreffen, aber die natürlich noch geprägt sind von der Situation, dass sie als Hartz-IV-Empfänger, Empfängerinnen nichts bekommen haben. Also die, die eigentlich es am nötigsten hätten, waren davon ausgeschlossen. Bisher bei Leistungen, Stichwort Kindergeld, hat sich da grundsätzlich etwas geändert. Jetzt mal zum Verständnis auch für die Hörer, die nicht betroffen sind, aber natürlich sich sehr viele Gedanken machen über diese Situation. Also Hartz-IV-Empfänger grundsätzlich ausgeschlossen von zusätzlichen Leistungen, beziehungsweise es wird dann auf das Einkommen angerechnet. Ist das immer noch so?
Das sollte eigentlich schon vorher nicht so sein, würde ich jetzt mal vermuten. Genau. Das höre ich jetzt schon, das höre ich jetzt auch so, nicht das erste Mal, aber Frau Jürgens.
Also die Bildung und Teilhabeleistung, ne, über die wir gesprochen haben, einige mehrtägige Ausflüge mit der Kita-Schule, Kosten für Schülerbeförderung, Mittagessen, Lernförderung, Teilnahme am sozialen, kulturellen Leben, Schulbedarf, das ist auch schon vorher so gewesen. Das tut mir jetzt wirklich auch leid, wenn da Fälle da vorgekommen sind, wo das irgendwie nicht gelungen ist. In der Regel versuchen wir auch so wie die Stadt Köln, da immer Lösungen zu finden, wenn da mal irgendwie ein Nachweis fehlt oder wie auch immer, dass wir die nachfordern. Aber das Gute ist eben jetzt, dass viele Dinge auch ja zurückgerechnet werden können und man gucken kann, ist das denn rechtzeitig beantragt worden oder nicht, ist gar nicht mehr so wichtig, weil der Antrag auf Bildung und Teilhabe einfach schon offen ist über diesen Globalantrag, so heißt das.
Ich glaube, wenn man sich die Historie nochmal anschaut, früher war es so, dass gesagt wurde, es ist sehr viel über die Regelleistung abgedeckt, und man hat dann 2011 gesagt, dass es halt eben nicht so ist und die Leistungen nach Bildung und Teilhabe werden zusätzlich zu der laufenden Regelleistung gewährt. Also insofern ist es für mich eine ganz klare Verbesserung. Man kann diskutieren, ob es ausreichende Beträge sind, das ist gar nicht die Frage, aber es ist zusätzlich und insofern auf jeden Fall eine Möglichkeit, und es geht halt darum, wirklich Jugendliche und Kinder, die aus Familien mit geringem Einkommen kommen, verdeckte Armut, da halt bessere Chancen an Bildung und Teilhabe zu ermöglichen und da auch eine Perspektive für die Zukunft, für das Erwachsenenleben aufzuzeigen.
Ich hatte aber gestern, ich hatte gestern ein aktives Beispiel, wo eine Mutter alleinerziehend ein geringes Einkommen hat und außer Unterhaltsvorschusskasse Unterhalt bezog, weil der Vater nicht zahlte. Nun kriegt sie mehr Kindergeld und das wurde ihr direkt vom Unterhaltsvorschuss abgezogen. Das heißt, linke Tasche, rechte Tasche, das Geld ist weg. Und sie arbeitet und hat quasi nichts davon. Und das muss man sagen, da hat sie sich gehofft, hat sie gedacht, oh Mensch, jetzt ein bisschen mehr Kindergeld, und zack, war es weg. Unterhaltsvorschusskasse hat es dann sozusagen einkassiert. Ja, das ist jetzt nur nicht ein Mehrgewinn.
Das
Ja, wobei, da würde ich sagen, es gibt auch die Möglichkeit für Geringverdienende überprüfen zu lassen, ob sie Leistungen nach dem Bildung- und Teilhabepaket beantragen können. In diesen Fällen ist es zumindest in Köln so geregelt, dass sie sich dann an das Jobcenter wenden und dort das Einkommen entsprechend berechnen lassen. Sie erhalten dann eine Bescheinigung. Mit dieser Bescheinigung können sie dann bei uns entsprechend den Leistungsantrag stellen. Also wenn das Einkommen so gering ist, dass sie zwar grundsätzlich unabhängig von SGB-II-Leistungen leben können, aber trotzdem nicht hoch genug ist, um Bildung- und Teilhabeleistungen selber zu finanzieren, dann besteht die Möglichkeit der Übernahme sehr wohl.
Gleichzeitig ist natürlich die Grundanalyse erstmal richtig, ne, dass, was die Hörerin ja wahrscheinlich auch sah, dass das Geld, was jetzt in die Hand genommen wird, eigentlich gar nicht so sehr bei den bedürftigen Kindern so ankommt, sondern in der Regel ja beim Kinderzuschlag, aber auch insgesamt in die Familienentlastung gesteckt wird. Also hier, was hatte ich ja vorher schon angedeutet, also dass man eigentlich ja vermuten müsste, ja, dort, wo der Bedarf am höchsten ist, landet auch das meiste Geld, dem ist gar nicht so.
Ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht in der Tiefe diskutiert haben, und ich würde jetzt aber auch trotzdem gerne vorher auf Herrn Rehm zu sprechen kommen, der schon eine ganze Weile in der Leitung ist aus Quickborn, das ist nördlich von Hamburg. Hallo Herr Rehm, hören Sie uns?
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe da mit Interesse zugehört, ich betreue hier ein paar Flüchtlinge, unter anderem auch zwei Familien. Bei der einen arbeitet der Familienvater, bei der anderen arbeitet er nicht, die sind noch bei Hartz IV. Und meine Frage ist, wenn man arbeitet, dann kann man den Kindergeldzuschlag nur beantragen, wenn man Wohngeld bekommt, oder ist es vom Wohngeld unabhängig? Und die zweite Frage ist, wenn ich also Hartz IV beziehe, dann bekomme ich auch Kindergeld und kann ich dann auch den Kinderzuschlag beantragen? Und wenn ja, wird dann der Kinderzuschlag genauso wieder abgezogen wie das Kindergeld? Oder und bleiben dann wenigstens die Ansprüche auf die Teilhabeleistung?
Wir gehen nochmal auf die erste Frage, also Zusammenhang Wohngeld und Kinderzuschlag.
Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, also solange die Familie im SGB-II-Leistungsbezug, also im Jobcenter ist, haben die jetzt momentan alle Möglichkeiten, Bildung und Teilhabe zu beantragen. Der Kinderzuschlag liegt nur vor oder kann nur geprüft werden, wenn da Einkommen vorhanden ist, ne? Also bei Verpartnerten mindestens 900, bei Alleinerziehenden mindestens 600 Euro. Und das Jobcenter prüft auch, ob es eine Möglichkeit gäbe, den Kinderzuschlag zu bekommen oder nicht. Also wenn sie über den Kinderzuschlag rauskommen kann aus dem Leistungsbezug, dann prüft das in der Regel das Jobcenter und fordert auch auf. Sie können das natürlich gerne mal prüfen, ne, ich habe ja schon vorhin gesagt, den Kidslotsen im Internet mal anzuwerfen und zu gucken, hat die Familie eine Möglichkeit, den Kinderzuschlag zu beantragen. Aber es in der Regel ist es tatsächlich so, dass es entweder Jobcenter ist oder Kinderzuschlag. Und mit Wohngeld ist es so, dass Kinderzuschlag und Wohngeld nebeneinander möglich sind. Also
Mir ist nur gesagt worden, der Kinderzuschlag kann nur beantragt werden, wenn man auch Wohngeld bekommt.
Nee.
Und dann ist ja noch eine Sache bei dem Kinderzuschlag. Wenn dann die Mutter wieder schwanger wird und das kleine Kind da ist, dann kriegt die Eltern Geld, ob sie will oder nicht, und dann fällt der Kinderzuschlag weg. Also den Fall habe ich gehabt im vorigen Jahr.
Ja.
Und die Mutter bekam dann 375 Euro, das waren drei Kinder, dann kam das vierte. Und dann kam die Elterngeld und dann war der Kinderzuschlag weg. Der war natürlich wesentlich höher als das Elterngeld.
Das habe ich auch schon gehört.
Das kann sich tatsächlich aber zum 1.1. nochmal ändern.
Ja,
weil die Höchstgrenze aufgehoben wird.
Ja. Die wichtige Frage ist, wenn eben Hartz IV, wenn jemand Hartz IV bekommt und nichts dazu verdient natürlich, ob er dann eben auch den Kinderzuschlag bekommt. Und der wird wahrscheinlich dann wieder abgezogen, aber vielleicht kann er dann eben die Teilhabeleistung beantragen.
Nee, tatsächlich ist es so, die Bildung und Teilhabeleistung kann die Familie jetzt schon beantragen, während sie im Jobcenter ist. Und der Kinderzuschlag ist nur dann, wenn die Familie aus dem Leistungsbezug im Jobcenter rausfällt.
Ja, okay,
das heißt, das wird nicht beantragt und dann auf der anderen Seite wieder abgezogen, sondern tatsächlich ist es so, die Familie, wenn die aus dem Leistungsbezug rauskommen kann, aus des Jobcenters, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit, diesen Kinderzuschlag zu beantragen. Das ist eigentlich der Grund, warum es das gibt, damit Leute mit geringem Einkommen nicht sofort an der Abbruchkante runterfallen.
Ja, ja, ne? Ja. Ja, nee, gut, vielen Dank, dann weiß ich Bescheid.
Vielen Gerne. Dank für den
dann
Anruf,
werde ich weiter
Herr zuhören. Ja, danke sehr.
Ja, jetzt, tschüss.
Jetzt kommt Thomas Meinhardt mit weiteren Hörerfragen.
Ja, machen wir weiter mit der Mail von Birgit aus Hamburg. Da geht es um eine Familie. Vater arbeitet als Lkw-Fahrer, verdient also durch viel auswärts, viel Arbeit ganz gut, aber die Kinder 14, 12 und 3, eine Tochter möchte Gesangsunterricht bekommen. Der kostet in Hamburg 249 Euro im Quartal. Die Familie bekommt keine Zuschläge, sonstige Hilfen und sie bekommt auch keine Ermäßigung, weil der Vater eben ein relativ hohes Einkommen hat. Birgit möchte nur wissen, kann sie für den Gesangsunterricht in Hamburg Geld bekommen, Zuschuss bekommen?
Das sehe ich über Bildung und Teilhabe in dem konkreten Fall leider nicht. Ganz einfach deshalb, weil die Anspruchsvoraussetzung ist der laufende Bezug von Leistungen nach SGB II, 12, Asylbewerberleistungsgesetz, der Bezug von Kinderzuschlag oder Wohngeld. Wenn das Einkommen geringfügig über diesen Leistungssätzen liegen sollte, dann könnte eventuell die Möglichkeit bestehen, als geringverdienende Bildung und Teilhabeleistungen in Anspruch zu nehmen. Das müsste überprüft werden beim zuständigen Jobcenter. Ob das der Fall ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Aber das zweite Problem wäre dann, dass dieser Gesangsunterricht einfach ganz weit über dem liegt, was wir im Rahmen von sozialer und kultureller Teilhabe übernehmen können. Der Höchstbetrag sind 15 Euro pro Monat und da geht das natürlich weit rüber.
Nichtsdestotrotz, um das mal konkret festzuhalten, also der Herr müsste einfach mit seinen Einkommensbescheiden zu Ihnen gehen und sagen, also das ist die Situation, so viel verdiene ich, das sind die Ausgaben, die ich habe, es ist ein bisschen knapp, würde es theoretisch, und das rechnen Sie dann aus, ist es theoretisch denkbar, dass ich für bestimmte Sachen meiner Kinder einen Zuschlag bekäme?
Nicht nur für bestimmte, also entweder Sie haben Anspruch auf die Leistung von Bildung und Teilhabepaket oder halt nicht. Ja. Und diese Einkommensvermögensberechnung ist ein bisschen komplizierter, deshalb ist es bei uns so geregelt, dass das Jobcenter sie vornimmt, weil sie ja grundsätzlich auch prüfen müssten, ob eventuell doch ein aufstockender Bedarf nach SGB II besteht. Und wenn diese Bescheinigung vorliegt und wir wissen, okay, da ist vielleicht übersteigendes Einkommen, aber trotzdem ist es nicht so hoch, dass er ausgeschlossen ist von Bildung und Teilhabe, dann können wir gewähren. Wenn es weit drüber liegt, ist er leider ausgeschlossen. Irgendwo ist immer die Grenze.
Gut.
Eine Hörerin hat ganz zu Anfang der Sendung gesagt, dass die Liste der zu fördernden oder zu berücksichtigenden Maßnahmen sehr groß ist. Und sie hat vor einiger Zeit, als ihre Kinder noch betroffen waren, versucht, mal eine Liste zu bekommen. Sie sagt, sie ist auf die Zahl von 170 gekommen, hat sie gehört. Aber niemand konnte ihr eine Liste geben, was nun eigentlich gefördert wird. Wir haben gehört von Schultüten, von Schulranzen. Wir haben gerade gesprochen über Musikunterricht. Was wird gefördert, beziehungsweise wo bekomme ich die komplette Liste?
Also ich für Köln kann das nur beantworten, dass wir versuchen, unsere Informationen so einfach und so breit wie möglich aufzustellen. Wir haben auf unserer Internetseite versucht, auch alle möglichen Fragen, die an uns herangetragen werden, zu beantworten. Also man kann sich dort schon informieren. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass gerade der Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabe, der ist sehr, sehr weit gefasst. Also rein theoretisch ist sehr viel darüber denkbar. Es soll den Kindern halt ermöglichen, sich an Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen zu engagieren, dort mitmachen zu können und Kontakte zu Gleichaltrigen aufzubauen. Und in welcher Form das dann vor Ort passiert, das ist ganz, ganz weit gefasst. Ne? Also insofern lohnt es sich, glaube ich, immer mal zu fragen, ob das eine Maßnahme ist, die eventuell gefördert werden kann. Was wir natürlich nicht dürfen, ist Werbung machen für bestimmte Aktivitäten. Das machen wir nicht. Aber ansonsten lohnt es sich immer, glaube ich, auch in den Verein vor Ort zu gehen und zu gucken, was ist machbar.
Kurze Nachfrage auch in diesem Zusammenhang. Kann man auch Anfragen, also Informationsanfragen, wenn man jetzt Bürger der Kommune X ist, auch an die Stadtverwaltung X direkt stellen? Kommt man da an die richtige Stelle oder geht man erst über Bürgerberatung oder so? Wie bekommt man schnelle Auskunft, vielleicht per E-Mail oder Telefon?
Bei uns ist es so, dass Sie, wenn Sie anrufen, Sie können das Bürgertelefon anrufen, da bekommen Sie allgemeine Informationen. Sie würden aber dann auch sehr konkret Ihren Ansprechpartner benannt bekommen, der dann wirklich die konkreten Fragen im Einzelfall beantworten kann.
Herr Hoffmann, ist das bundesweit so oder sind wir hier da die Ausnahme?
Nein, das ist, glaube ich, sozusagen nicht überall so schön geregelt, dass man beim Bürgeramt oder beim Bürgertelefon anruft. anrufen kann, sondern da gibt es wirklich, ist überall anders. Ne? Und es zeigt natürlich auch hier mal wieder, dass das sehr stark davon abhängig ist, wie es lokal ausgestaltet ist. Aber es braucht eben auch, das wird ja auch ein bisschen deutlich bei dem Thema dieses Familienvaters, der jetzt den Gesangsunterricht beantragen müsste. Ich frage mich auch, ob der unbedingt zum Jobcenter gehen würde, ne? Weil der sich vielleicht da nicht eigentlich sozusagen das als seinen richtigen Ansprechpartner empfindet. Also da muss man auch fragen, ob da nicht eigentlich auch vielleicht eher die Familienkassen oder andere Stellen, wie eben auch Bürgertelefone, Bürgerämter, eine wichtige Rolle einnehmen sollten.
Das Geld kommt nicht immer regelmäßig und es ist bei Selbstständigen auch manchmal sehr, sehr wenig. Dann gibt es wieder Monate, da ist dann Saison, da läuft es besser. Wie wird man damit umgehen? Muss man dann, wenn man zu viel bekommen hat, mit Rückzahlungen rechnen, die man dann vielleicht gar nicht auf einmal leisten kann? Also wie schaut es aus für Selbstständige und Menschen mit sehr schwankenden Einkommensverhältnissen?
Also es ist tatsächlich so, dass der Kinderzuschlag, der ja auch ein Tor ist für die Bildung und Teilhabeleistung, der ist mittlerweile tatsächlich so, dass der für 6 Monate bewilligt wird. Und wenn der einmal bewilligt ist und hinterher schwankt da noch was rum, dann bleibt der auch bestehen. Das war in der Vergangenheit nicht so. Das war den Ministerien sehr, sehr wichtig, dass eben solche Fälle, die sie geschildert haben, eben nicht unbedingt mehr vorkommen, sondern beim Kinderzuschlag ist es tatsächlich so, einmal bewilligt für 6 Monate, bleibt er auch bewilligt.
Und der Bewilligungszeitraum für Bildung und Teilhabe schließt sich an den Bewilligungszeitraum der Leistungen an, also jetzt von Kinderzuschlag, SGB II oder was auch immer. Und es gilt dann genauso. Wenn der Zeitraum vorliegt, dann wird für diesen Zeitraum auch Bildung und Teilhabe bewilligt.
Die Kinder geschiedener Eltern sind ein Problem, weil sie oft eine Woche bei Vater, eine Woche bei der Mutter sind, manchmal auch in den Ferien, dann woanders. Dann kann es passieren, dass die Mutter das Geld bewilligt bekommt, aber dann wird was abgezogen, weil das Kind eben eine Woche beim Vater lebt. Ist das bei Bildung und Teilhabe genauso?
Die Voraussetzung ist, dass das Kind in der Bedarfsgemeinschaft lebt mit den Eltern. Anspruchsberechtigt wäre wahrscheinlich die Mutter, die Erziehungsberechtigte. Ganz konkreter Einzelfall kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht beantworten, aber ich denke, wenn die Voraussetzungen grundsätzlich vorliegen, dass die Mutter Leistungsbezieherin von Leistungen ist, dann ist auch Bildung und Teilhabe zu gewähren.
Und dann ist es unabhängig davon, ob das Kind dann eine Woche beim Vater ist oder nicht. Bei anderen Leistungen sieht das wieder anders.
Also es kann nicht der Vater und die Mutter beantragen, das auf gar keinen Fall, sondern es geht dann um die Leistung fürs Kind. Dieses Kind kann halt nur einmal, egal bei wem es sich aufhält, die Leistung beantragen.
Darf ich da im Sinne des Hörers oder der Hörerin nachfragen, wie ist es denn, wenn der Vater in einer anderen Stadt lebt und dort sozusagen den Fußballverein, den die Gebühr also über die Mutter sozusagen geltend machen wird? Ich glaube, da kommt er nicht weiter, ne?
Ich habe solchen Fall bisher noch nicht gehabt. Ich kann Ihnen wirklich keine Antwort nennen. Ich glaube, es würde vielleicht auch danach gehen, wo das Kind gemeldet ist und wo es sich überwiegend aufhält. Und ich kann Ihnen die Frage leider nicht beantworten.
Naja, da, wo dieses Kind zur Schule geht oder in den Kindergarten geht, da wird man ja auch den Antrag schon stellen müssen, alleine wegen des Mittagessen, wegen sonstigen Sachen. Also das dort, wo es beschult wird, wird wahrscheinlich auch der Lebensmittelpunkt sein.
Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, wie die Bewilligungszeiträume sind, unter anderem. Bis wann gibt es denn zum Beispiel Bildung und Teilhabe? Bis 18, darüber hinaus, 16, bis wann sind diese Maßnahmen denkbar?
Also grundsätzlich bekommen die Leistungen Kinder und Jugendliche bis zur Veränderung des 25. Lebensjahres, außer bei dem Modul für soziale und kulturelle Teilhabe. Da ist die Beschränkung 18 Jahre. Und die Voraussetzung ist halt, dass diese Kinder entweder in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden oder aber eine allgemeinbildende Schule oder eine berufsbildende Schule besuchen. Also auch Kinder, die nicht mehr der allgemeinen Schulpflicht unterliegen und eine berufsbildende Schule besuchen, könnten eventuell Leistungen in Anspruch nehmen. Schlusskriterium wäre hier allerdings, wenn es sich um eine Berufsschule handelt mit Bezug von Ausbildungsvergütung, das wäre ein Ausschluss für Bildung und Teilhabeleistungen. Ansonsten können auch diese Jugendliche Leistungen in Anspruch nehmen, weil da finden auch Ausflüge, Fahrten und sonst was statt.
Ausflüge, Fahrten, Klassenfahrten ist ein Thema eines Hörers, der hat kritisch angemerkt, das gibt Klassenfahrten, da können sich die normal verdienenden oder normal gering verdienenden Eltern die Klassenfahrt nicht leisten. Das führt dann dazu, dass nur noch Kinder mitfahren, die dann noch einen Zuschuss bekommen oder wo die Klassenfahrt übernommen wird. Also die Grenzen sind da offensichtlich sehr streng.
Also ich denke, da ist jede Schule für sich selber auch gefragt, einen Weg zu finden, dass man Klassenfahrten durchführt, die kein Kind ausschließt. Es gibt da auch Regelungen im Schulgesetz. Und bei der Bildung und Teilhabe ist es so, dass die tatsächlichen Kosten übernommen werden. Also wenn ich anspruchsberechtigt bin, ist es natürlich klar, es ist ein Vorteil, weil ich mir dann diese Klassenfahrt leisten kann. Und bei den Menschen, die vielleicht geringfügig über diese Grenzen rübergehen, da ist es ein Problem, das sehe ich genauso. Ich weiß nur aus meinem privaten Bereich, dass man dann halt immer versucht, über den Förderverein oder wie auch immer eine Lösung zu finden.
Aber das heißt konkret, ob die Klassenfahrt 100 oder 500 Euro kostet, ist egal. In dem Fall,
es wird übernommen. Die tatsächlichen Kosten werden übernommen.
Ah ja, aber okay. Es gibt, wie gesagt, es gibt ja Regelungen, die sagt, eine Klassenfahrt darf nur so und so viel kosten. Da gibt es echte Grenzen und da dürfen die nicht rübergehen.
Richtig.
Also dann doch.
Nein, also ja, die Schule sollte keine Klassenfahrt planen, die über diese Maßen hinausgeht, weil sie haben den Auftrag, kein Kind auszuschließen.
Ja, okay. Ja. Also das heißt, die Schule dürfte jetzt gar nicht mal eben 1.000 Euro Klassenfahrt zum Beispiel.
Nein, es gibt Richtlinien für Schulfahrten. Okay. Wenn Sie eine private Schule sind, können Sie es vielleicht anders handhaben, aber bei den staatlichen Schulen sollte das auf gar keinen Fall vorkommen.
Aus Dresden schreibt ein Hörer, eine Bekannte von mir kommt aus Ungarn, sie ist also EU-Ausländerin, arbeitet aber und lebt in Dresden, hat eine 8-jährige Tochter und hat aber Probleme, an Leistungen heranzukommen. Möglicherweise, so sagt der Hörer, hat das Gründe der Sprache, der Bürokratie. Was kann man dann dem Hörer in Dresden empfehlen? Er kann ja möglicherweise nicht alle Behördengänge für die Bekannte erledigen, aber...
Sie ist EU-Zugewanderte und hat Einkommen.
Sie lebt, ja.
Also grundsätzlich müssen wir da ein bisschen aufpassen. Also im Rahmen der EU-Freizügigkeit dürfen EU-Angehörige sich in Deutschland aufhalten, auch zum Zwecke der Arbeitssuche. Während dieser Zeit haben sie keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Das heißt, sie sind von staatlichen Leistungen ausgeschlossen und damit dann auch von Bildung und Teilhabeleistungen. Wenn sie selber erwerbstätig ist und dieses Einkommen nicht ausreicht, könnte es sein, dass sie auch im Rahmen der, also wenn sie gering verdient wäre, eventuell dann wieder Ansprüche haben könnte. Aber da muss man halt wirklich aufpassen, dass EU-Zugewanderte von Sozialleistungen zumindest während dieser Zeit der Freizügigkeit ausgeschlossen sind von Sozialleistungen.
Ja, aber Menschen, die aus der EU kommen und hier normal leben, aber vielleicht mit geringem Einkommen, sind nicht ausgeschlossen grundsätzlich oder doch?
Nee, grundsätzlich nicht. Sie könnte dann ja auch Leistungen nach SB 2 eventuell aufstocken beantragen. Also das müsste man wirklich im konkreten Einzelfall sich anschauen, weil es wirklich darauf ankommt, wie lange ist sie schon in Deutschland und das ist wirklich einzelfallbezogen.
Fast 10 Jahre. Also
ja, dann müsste sie Ansprüche haben.
Gut, muss man auch da wieder beim Amt vorstellig werden und fragen. Das war ja jetzt sehr viel klein-klein und sehr viel komplizierte Sachen. Vielleicht kann man noch mal zum Schluss zusammenfassen. Was hat sich denn jetzt grundsätzlich geändert? Was ist denn jetzt wirklich besser geworden? Fangen wir mal nicht nur mit der Kritik an, sondern sagen wir mal, was ist jetzt wirklich besser geworden? Vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Herr Hoffmann vielleicht zuerst.
Ja, es wurde ja vorher schon die 6 Punkte ausgeführt, die jetzt also von den Leistungen sich konkret verbessert haben. Natürlich finden wir super, dass jetzt das Mittagessen nun wirklich auch stigmatisierungsfrei ausgegeben werden darf und da tatsächlich keiner mehr sich dann aus der Schlange nehmen muss, nur weil die Eltern vielleicht vergessen haben, ihren Beitrag zu zahlen. Natürlich ist es auch, fänden wir es einen wirklichen Schritt nach vorne, dass man von dieser unsäglichen Maßgabe abgekommen ist, dass man gesagt hat, naja, also die Lernförderung, also Nachhilfe zu Deutsch, das ist etwas, was wir nur gewähren können, wenn Versetzungsgefährdung besteht. Also so war es bisher zumindest gesetzlich. Ich weiß nicht, ob die Kommunen da früher schon gesagt haben, da gehen wir eigentlich inhaltlich nicht mit und wir finden Möglichkeiten. Aber das ist nun zumindest vom Tisch. Das heißt, jede und jeder kann hier sozusagen, wenn es für das Kind geboten ist, auch rechtzeitig diese Lernförderung in Anspruch nehmen. Also da hat sich schon eine Menge getan, auch beim öffentlichen Nahverkehr ist ja jetzt sozusagen auch die Zuzahlung für die Fahrten, die jetzt sozusagen über die reine Schülerbeförderung hinausgehen, ist raus. Also das ist schon wesentliche Vorteile nun für die Familien, die sich hier ergeben und auch eine Entlastung für die Behörden ja letztendlich, weil sie ansonsten immer ja nur irgendwelche Umwege nehmen mussten, um diesen Familien gerecht zu werden. Aber ja, es bleibt viel Bürokratie und ich hatte es ja gesagt, wir werden die Zahl der Anspruchsberechtigten nicht wesentlich erhöhen können. Also darf man vielleicht auch hier nochmal die Frage nach dem Grundkonstrukt dieses Bildungs- und Teilhabepaketes stellen, ob wir hier denn eigentlich das auf dem richtigen Weg sind.
Diese Frage möchten und können wir jetzt in dieser Sendung nicht mehr beantworten, denn sie ist gleich vorbei. Ich möchte mich bedanken bei Holger Hofmann, der zum Schluss gesprochen hat, Bundesgeschäftsführer Deutsches Kinderhilfswerk, er war zugeschaltet aus Berlin, aus Hamburg war zugeschaltet Ulrike Katharina Kläuber, die Leiterin des Bildungshauses Lurup und hier bei mir in Köln war Anke Jürgens, Beauftragte für Chancengleichheit am Jobcenter in Düsseldorf und Marion Tewes vom Amt für Soziales, Arbeit und Senioren in Köln. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Tengeler. Nächste Woche geht es im Marktplatz um Alternativen zum eigenen Auto und über Klimaschutz im US-Wahlkampf, berichtet gleich nach den Nachrichten der Kollege Georg Ehring in der Sendung Umwelt und Verbraucher. Auf Wiederhören.